Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Ich bin Ihr Host Sarah Umler und Tatort Saarland ist endlich aus der Sommerpause zurück. Ich habe die Zeit genutzt, bin auf die Suche gegangen und zwar nach einem spannenden Fall, über den wir heute hier sprechen können. Und als ich ein bisschen unser Archiv durchforstet habe, ist mir ein Bericht aufgefallen, der trägt den Titel »Seelsorger soll in Mettlach Mädchen missbraucht haben«. Und der Autor dieses Textes, Michael Jungmann, sitzt heute mit mir hier im Studio. Hallo Michael.
Hallo Sarah.
Ein Seelsorger kann ja in vielen Bereichen tätig sein, aber hier geht es, so hast du damals geschrieben, um eine sektenähnliche Stiftung. Und da wurde ich hellhörig. Hinter dieser sektenähnlichen Stiftung verbirgt sich die Gemeinde ohne Mauern. Ich muss gestehen, die hat mir erstmal gar nichts gesagt. Du hast dich ja mit dem Fall intensiver beschäftigt, Michael. Kannst du ein wenig schildern, was dahinter steckt? Was war oder ist denn diese Gemeinde ohne Mauern?
Die Gemeinde ohne Mauern hatte ihr Zentrum oder ihren Schwerpunkt in dem Mettlacher Ortsteil Wehingen. Sie bezeichnete sich selbst als Glaubensgemeinschaft, war bis zu 250 Mitglieder stark und kümmerte sich mit Jugendpastoren, die sie selbst ernannte, um das seelische Wohl ihrer Mitglieder.
Okay, das waren aber Pastoren, die jetzt nicht wirklich von der katholischen Kirche ausgebildet waren, sondern
Nein, die
waren einfach so benannt worden.
Also weder mit der katholischen noch mit der evangelischen Kirche hat die Gemeinde ohne Mauern irgendwas zu tun. Die Pastoren, Jugendpastoren, waren selbstmade. Und kümmerten sich um die Mitglieder und betreuten insbesondere Jugendliche.
Jugendliche, okay. Kannst du ein bisschen erstmal schildern, wie war denn dieser Alltag dann für die Menschen, vor allen Dingen eben für die Jugendlichen dort vor Ort?
Also die sektenähnliche Gruppierung lebte ziemlich isoliert, schotteten sich ab nach außen, hatten zu dem Dorf und der Bevölkerung in Wehingen kaum Kontakt. Es fiel aber schon früh auf, dass da hinter den Mauern der Gemeinde ohne Mauern irgendwas nicht koscher war. Also ich erinnere mich, dass ich wiederholt versucht habe, da Kontaktpersonen aufzumachen, da Informationen zu bekommen. Die waren regelrecht abgeschottet. Ein Wehinger hat damals gesagt, das ist ein Dorf im Dorf.
Ein Dorf im Dorf. Du hast gesagt, es geht viel um Kinder. Es gab also auch Kinder, die dort reingeboren wurden, also auch gar nichts anderes kannten in diese Gemeinde ohne Mauern?
Mit Sicherheit. Die Familien lebten in Wehingen, zogen aus dem gesamten Bundesgebiet dann in das nördliche Saarland und schotteten sich dort regelrecht ab.
Und dann eben auch, haben sie natürlich Kinder bekommen und die Kinder sind dort eben groß geworden.
Ja, ne? Die Kinder wurden dort erzogen.
Lass uns jetzt nochmal drauf schauen, wo sich diese Sekte niedergelassen hat. Du hast eben schon gesagt, Mettlach-Wehingen. Was war das denn für ein Ort? Wie groß ist denn Mettlach-Wehingen überhaupt?
Den Ort gibt es heute noch. Es hat ungefähr 400, 450 Einwohner, liegt im Dreiländereck nahe der Saarschleife und unauffällig. Strukturschwach und ist ein, ja, man könnte fast sagen, Naherholungsgebiet.
Und wie viele von den Gemeindemitgliedern haben dann dort in Mettlach gewohnt? Waren das dann diese 250, die du genannt hast, oder waren da weniger, die dann in Mettlach, weil sonst ist das ja wirklich ein Großteil des Dorfes, die da gewohnt haben?
Wie viele dort genau gewohnt haben, ist mir nicht bekannt. Ich kann aber sagen, dass da etwa 150 bis 200 Leute enge Kontakte hatten und teilweise auch im Umfeld von Wehingen sich niedergelassen haben. Da spielt etwa der Merziger Stadtteil Hilbringen eine Rolle. Da war auch mal in Beckingen was. Die haben sich um diesen Bereich angesiedelt.
Also trotzdem ist ein Großteil wahrscheinlich des Dorfes gewesen, der aus diesen Gemeindemitgliedern bestanden hat. Aber es gab ja eben auch welche, die eben nicht dazu gehört haben. Wie haben die denn auf diese sektenähnliche Stiftung geschaut? Weißt du das noch?
Mit kritischen Blicken. Aber es gab keine oder wenn überhaupt sehr wenige, Kontakte zwischen beiden Dörfern im Dorf.
Sortieren wir es mal zeitlich ein. Wann war denn das, dass diese Stiftung sich da niedergelassen hat?
Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre hat sich die Stiftung damals dort niedergelassen. Am Anfang stand ein Verein, der wurde dann in eine gemeinnützige Stiftung umgewidmet und dann ging das Treiben los.
Also über Jahre hinweg leben die Menschen dort ihren Glauben aus in einem kleinen Ort im Saarland und dann gibt es eben diese Schlagzeile, die ich eben vorgelesen habe. Seelsorger soll in Mettlach Mädchen missbraucht haben. Wie kam das denn raus?
Das kam, wenn ich mich richtig erinnere, über eine Selbstanzeige und über eine Anzeige eines betroffenen Vaters an die Öffentlichkeit. Der Seelsorger selbst oder Jugendpastor, wie er sich damals nannte, wurde unter Druck gesetzt von den eigenen Anhängern. Er musste Selbstanzeige erstatten bei der Staatsanwaltschaft und er wurde aus der Gemeinschaft rausgeschmissen, kam in Erklärungsnöte und als der Staatsanwalt im Boot war, ging alles seine Wege.
Hast du ein paar Infos zu diesem Mann, zu diesem Jugendpastor? Wer war denn dieser Mann?
Nennen wir ihn Volker G. Er lebte zuletzt in Dillingen, ist heute etwa 51 Jahre alt, verheiratet, hat nach meinen Informationen 3 Kinder und stammt aus dem Erzgebirge, war in Sachsen aktiv, ist ein musikalischer Typ, gelernter Buchhalter und machte Karriere auch in Orchestern als Cellospieler.
Und dann ist er aber irgendwann aus Sachsen ins Saarland gekommen, um sich eben dieser Gemeinde ohne Mauern anzuschließen.
Ja, er zog von Sachsen, vom Erzgebirge ins Saarland.
Und das mit seiner Familie. Dann hat er dort bei der Gemeinde ohne Mauern als Pastor gearbeitet, eben vor allen Dingen mit Jugendlichen. Wie ist er denn da vorgegangen?
Er hat als Jugendpastor, war er anfänglich in Anführungszeichen ehrenamtlich aktiv, wurde später angestellt von der Gemeinde ohne Mauern mit einem Nettogehalt von rund 1.000 Euro. Die Gemeinde finanzierte sich hauptsächlich aus Spenden. Man muss sich vorstellen, da klingelten monatlich 30.000 Euro in der Kasse.
Okay, ja.
Ja. Und die Gemeinde ohne Mauern hatte eine Regel, wonach jedes Mitglied ein Zehntel seines Einkommens spenden musste.
Ah, okay.
Also die Kasse war schon gut gefüllt.
Er hat dort also gearbeitet, hat als Jugendpastor, den Jugendgottesdienst auch geleitet.
Er hat dort Familientreffen geleitet, er hat dort Gottesdienste veranstaltet und er hat Jugendliche betreut. Das sollte man dann aber auch in Anführungszeichen setzen, dieses betreut.
Wie ist er denn da vorgegangen? Wie hat er denn tatsächlich diese Mädchen missbraucht?
Er hat Vertrauen aufgebaut zu den Jugendlichen, zu den Frauen und hat sie zu Familientreffen geladen. Die fanden in aller Regel im heimischen Wohnzimmer statt, während die Ehefrau und die Kinder im Nebenzimmer schliefen, verbarrikadierte er die Zimmertür und widmete sich seinen jugendlichen Gästen.
Okay, aber also er hat wirklich diese Zimmertür verbarrikadiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Er hat einen Stuhl unter die Türklinke gestellt.
So, dass niemand reinkommen konnte?
Korrekt.
Und dort hat er sich dann mit jungen Mädchen, die auch in dieser Gemeinde aktiv waren, getroffen zu Einzelgesprächen. Wie lief das denn ab?
Er hatte die Rolle als Ersatzvater. Er war als Beichtvater gefordert und er kümmerte sich um Sorgen und Nöte seiner Gesprächspartner.
Und die Mädchen, was für Probleme hatten die denn? Warum kamen sie denn zu ihm?
Hauptsächlich wohl im familiären Umfeld. Hauptsächlich wohl mit den Vätern. Und mit den üblichen Problemen im pubertären Alter.
Okay, also das heißt, die haben Probleme mit dem Vater gehabt und da war eben dieser Volker G. eine gute Ansprechperson, weil er im Grunde die Vaterfigur für sie dann darstellte.
Ja, Ersatzvater, ja.
Wie alt waren denn diese Mädchen?
Von 14 bis 18 Das streckte sich ja über einen gewissen Zeitraum hinweg. Also er hat mit Sicherheit mit Minderjährigen, aber auch mit erwachsenen Frauen Kontakt gehabt.
Okay, also er hat die dorthin kommen lassen, hat deren Probleme angehört, aber weißt du, wurde das vor Gericht klar, wie er denn da vorgegangen ist, dass er sie ja sexuell missbraucht hat?
Vor Gericht, das war vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken, da war die Verhandlung nach meinen Erinnerungen weitgehend nicht öffentlich. Aber es wurde bekannt, dass er als Ersatzvater die Frauen ausgehorcht hat. Die Treffen fanden immer wieder montags statt. Am Anfang war das ein sogenanntes Familientreffen und er bestellte oder verabredete sich dann mit den Mädchen oder mit den Frauen im Anschluss an das Familientreffen.
Und das war auch eine relativ späte Uhrzeit, wo er sich mit denen getroffen hat, ne?
Das ging teilweise bis morgens um 5.
Okay.
Ja. Da gab es dann Seelenmassage und mehr.
Seelenmassage. Das heißt, er hat erstmal denen zugehört, dann ist er weitergegangen, hat mit denen gekuschelt.
Auf dem Sofa.
Auf dem Sofa bei ihm zu Hause im Wohnzimmer.
Während nebendran Frauen und Kinder schliefen. Ja.
Und dann hat er massiert und es ging noch weiter.
Also zum Geschlechtsverkehr soll es nie gekommen sein. Aber es war von Petting die Rede.
Also er hat das an den Mädchen tatsächlich getan, aber die Mädchen mussten auch was bei ihm machen?
Ja, die Mädchen mussten auch Hand anlegen.
Okay, aber die Mädchen, haben die sich irgendwie körperlich gewehrt? Weiß man das?
Ich weiß es nicht. Mir ist noch nicht bekannt, dass es zur Gegenwehr gekommen sein soll. Aus dem Gerichtsurteil ergibt sich, dass er die Mädchen und Frauen systematisch manipuliert hat.
Was war denn das Motiv von ihm? Weiß man das? Oder was hat er vorgegeben, weshalb er diese Taten tatsächlich ausgeführt hat?
Er galt als sehr redegewandt, musikalisch sowieso. Und er argumentierte immer wieder, so wird es berichtet, er handele im Namen Gottes.
Im Namen Gottes würde er diese Mädchen missbrauchen.
Ja, für ihn war das ja kein Missbrauch, für ihn war das ja Handauflegen.
Handauflegen, Heilungsprozesse.
Ja.
Um die Leiden und die Sorgen dieser Mädchen aufzulösen.
Um denen zu helfen, ja. War sein mutmaßliches Motiv aus persönlicher, subjektiver Sicht.
In dem Urteil steht, dass er zu Beginn an die Hand tatsächlich bei den Mädchen angelegt hatte. Er aber sie nachher so gedreht hatte, also den Spieß umgedreht hatte, dass er auch selbst
Intimmassagen
bekam. Ja. Genau. Wie hat er das denn geschafft? Wie hat er das denn den Mädchen, ganz blöd gesagt, verkauft? Wie hat er die überredet?
Als Glaubensbeweis und als Vertrauensbeweis. So wird übermittelt. Er habe die Mädchen bei Ganzkörpermassagen auf dem heimischen Sofa dann behandelt und sie animiert, diese Handlung dann auch an ihm vorzunehmen.
Weil er eben auch angeblich Probleme haben würde und diese Blockaden bei ihm auch aufgelöst werden sollten.
Probleme hatte er mit Sicherheit. Also er hatte immer wieder gepredigt, kein Sex vor der Ehe. Aber er hatte dann die Mädchen auf die Ehe vorbereitet mit dem Handschuh Gottes.
Mit dem Handschuh Gottes, so bezeichnete er das. Mhm. Ja. Schockierend. Also sie wollten das nicht, haben sich zwar, man weiß es nicht, nicht körperlich gewehrt wahrscheinlich, aber er verkaufte es ihnen als religiöse Prozesse, als Heilungsprozesse, weil die Mädchen ja oft private Probleme hatten, wie du gesagt hast. Der Täter nutzte also die Schwächen aus. Aber wie hat er es denn geschafft, dass sich die Mädchen niemandem anvertraut haben? Hat er so sie unter Druck gesetzt?
Möglicherweise unter Druck gesetzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass er sie gesteuert hat. Dass er sie auch erpresst hat mit dem Hinweis, er könnte da ja mit den Eltern reden, was da alles so abgegangen sein soll.
Ich habe mir auch das Urteil durchgelesen und da ist vor allem ein Mädchen hervorgestochen bei den Opfern. Wir nennen ja keine Namen, aber bei den ersten Taten war sie 14 Jahre alt. Kannst du etwas mehr zu ihr sagen?
Ja, die junge Frau hatte massive Probleme im eigenen Elternhaus. Warum auch immer, möglicherweise mit der Pubertät bedingt. Jedenfalls, sie erzählte, offenbarte ihre Probleme in den Einzelgesprächen mit dem Jugendpastor, der dann wiederum aus diesem Wissen schöpfte und sie unter Druck setzen konnte, wenn du jetzt nicht machst, was ich will, werde ich wohl mit deinen Eltern mal ein ernstes Wort reden müssen.
Ich hatte auch gelesen, er hat sie schon von Kindestagen angekannt. Er hat sich als Vaterperson bei ihr ausgegeben und er hat sie so unter Druck gesetzt, dass er ihr sogar verboten hat, dass sie überhaupt einen Freund haben darf.
Ja, das war damals wohl Standard in der Gemeinde ohne Mauern. Keine Beziehungen vor der Ehe. Und er hatte sich selbst als geistigen Vater und weltlichen Ersatzvater angesehen, der also den Mädchen dann sagte, was zu tun ist und was nicht.
Du hast gerade eben gesagt, diese Taten, die haben sich abgespielt im Wohnzimmer. Nebendran haben Frau und Kinder geschlafen. Weiß man denn, ob die Frau je irgendwas mitbekommen hat? Wurde das irgendwie thematisiert?
Wissen tue ich das nicht, aber ich gehe davon aus, denn das blieb nicht verborgen. Wenn die Tür abgesperrt war, die Tür barrikadiert war, wenn immer wieder montags nach Familientreffen junge Frauen mit dem Papa alleine im Wohnzimmer waren, bis morgens um 5, wäre merkwürdig, wenn das nicht aufgefallen wäre.
Und er hat sich systematisch immer die Mädchen ausgewählt, eben die zu Hause Probleme hatten.
Davon ist auszugehen.
Der Täter Volker G., der zeigt sich ja selbst an. Und 2020 kommt es ja auch zum Prozess gegen ihn.
Also Auslöser war ein Vater eines betroffenen Kindes. Der hatte davon Kenntnis bekommen. Möglicherweise hat sich seine leibliche Tochter bei ihm offenbart. Oder er wurde misstrauisch und fing selbst an zu recherchieren. Daraufhin wurde das thematisiert in einer, ich nenne es mal als Gemeindeversammlung. Und dem Volker wurde die Pistole auf die Brust gesetzt. Du stellst Selbstanzeige. Du informierst den Staatsanwalt. Du offenbarst dich bei der Polizei. Und das ist dann unter entsprechendem Druck auch so geschehen, dass der Staatsanwalt dann ins Spiel kam.
Und innerhalb dieser Gemeinde war eben dieses Misstrauen da. Also du hast von dem Vater gesprochen. Ich habe noch gelesen, dass eine Schwester von einer Betroffenen auch ihn unter Druck gesetzt hatte.
Jo.
Also es waren mehrere, die ihm auf ihn zukamen und gesagt haben, er muss jetzt eigentlich Selbstanzeige stellen und die eigentlich wussten, was er da tat.
Er hatte keine Alternativen mehr.
2018 stellt er diese Selbstanzeige, 2020 ist dann der Prozess.
Ja, vor der großen Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken.
Hat er denn diese Taten vor Gericht gestanden?
Über seinen Anwalt hatte er eine Erklärung abgegeben und er hatte ja vorher die Selbstanzeige erstattet. Da war die Beweisaufnahme entsprechend einfach. Die betroffenen Frauen und Mädchen wurden als Zeuginnen gehört.
Die mussten eben ihre Geschichten, was eben mit ihnen passiert ist, vor Gericht schildern.
Ja.
Und diese Mädchen und Frauen waren eben auch glaubwürdig. Deshalb wurde er dann auch später verurteilt.
Die wirkten nach dem, was ich gehört habe und gelesen habe, auch in dem Urteil als sehr glaubwürdig. Und
ja,
ihre Aussagen waren nachvollziehbar. Es gab keinerlei Zweifel an dem, was die Mädchen und Frauen da vor Gericht offenbart haben.
Ja, und dann kommt es auch zum Urteil gegen Volker G. Zu wie vielen Jahren Haft wurde er denn verurteilt?
4 Jahre Gefängnis wegen 52 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen.
4 Jahre, das Urteil war im November 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich schon wieder...
Der ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auf freiem Fuß.
Auf freiem Fuß, okay. Ja, was ist denn mit den Mädchen? Sind bzw. waren die dann in psychologischer Behandlung?
Teils. Also einige verzichteten auf die psychologische Behandlung. Andere ließen sich betreuen und nutzten das Angebot von der Therapie. Wie es den Mädchen heute geht, ist mir nicht bekannt.
Okay. Und diese Glaubensgemeinschaft, Gemeinde ohne Mauern, was ist denn mit der überhaupt passiert nach diesem Bekanntwerden von diesem sexuellen Missbrauchs? Ja, gibt es die denn heute noch?
Die gibt es nicht mehr. Das hat seinen Grund, weil die hatten damals sich finanziert über Spenden. Und nach diesem Sexskandal, der ja dann offenkundig wurde, spätestens nach der Anklage der Staatsanwaltschaft, brachen die Spenden total ein. Die Stiftung musste Insolvenz anmelden. Es wurde ein Insolvenzverwalter eingeschaltet vom Amtsgericht Saarbrücken, war das, glaube ich. Und der wickelte den Laden dann ab. Zu dem Laden, der verfügte sehr wohl über Mittel. Unter anderem gehörte ein Hotel namens His Place in Wehingen. Das war auch ein Versammlungsraum und dazu gehörte noch ein Zweifamilienhaus. Das war jedenfalls das Kapital, die Immobilien der sektenähnlichen Glaubensgemeinschaft. Und der Insolvenzverwalter musste das liquidieren.
Das heißt, also nach diesem Skandal war diese Gemeinde dann auch tatsächlich aufgelöst? Oder wie ist das heute? Gibt es vielleicht noch welche, die irgendwie sich ohne Öffentlichkeit natürlich diesem Glauben nachgehen? Wahrscheinlich schon, oder?
Ist mir nicht bekannt, liegt aber nahe. Die Gemeinde ohne Mauern wurde liquidiert, also aufgelöst. Die Immobilien verkauft an einen Investor, der wiederum in Zusammenhang stand mit der Gemeinde ohne Mauern.
Ein wirklich verstörender Fall, der die jungen Opfer bis heute sicherlich beschäftigt. Vielen Dank für die vielen Infos zu der Glaubensgemeinschaft und zu den schrecklichen Taten, die sich in den geschützten Räumen dort abspielten. Und wir haben wieder ein Lesestück für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Link finden Sie wie immer in unseren Shownotes und natürlich auf saarbrücker-zeitung.de sowie in der SZ-News-App. Über Tipps und Anregungen freuen wir uns per Mail an tatortsaarland@sz-sb.de und natürlich via Facebook und Instagram. Eine neue Folge gibt es dann in 2 Wochen. Bis dann.
Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de.